Und es ist ja so in der Stadt, da fährt mit 50 km/h ein Leichenwagen an dir vorbei. Wupp, ist das Ding weg. Hier ist es so die Kutsche im Schritttempo, die Angehörigen laufen hinterher. Und da ist es eigentlich Tradition, also wenn ein Insulaner sieht, da kommt der Leichenwagen, dann hält er an, am Straßenrand, setzt seine Mütze ab und wartet, bis die durchgezogen sind. Und das kennen Gäste nicht. Also wir haben es gehabt, dass ein Polizist vorweggelaufen ist und den Weg freigemacht hat, weil die uns überholt haben, geklingelt haben. Und da, das ist für uns eine schwierige Situation. Das ist blankes Entsetzen. Ja. Wie kann man das? Hier ist jemand gestorben.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
Fängst du an, Holger?
Ja, heute streiten wir uns mal nicht, nee, weil das Thema ist ein ernstes Thema. Also, ne, vertragen wir uns mal. Ich fange einfach mal an und sage herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge vom Langeoog Podcast. Der Holger hier und der Tim ist auch da.
Hallo.
Und wir haben uns mal wieder eingeladen bei Sabine und Sven Klette. Sven Klette kennt ihr ja schon aus der Podcast-Folge von Fischklette. Da durften wir schon mal ein bisschen drüber berichten. Jetzt ist auch seine Frau Sabine dabei. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es geht nämlich um das Thema Sterben.
Sterben auf Langeoog, so haben wir es immer genannt, weil wir uns einfach den Namen des Vereins, warum auch immer, nicht merken konnten. Der Verein heißt Die Letzte Reise. So, dann, ich glaube, wir fangen einfach mal mit der einfachsten oder vielleicht der schwierigsten aller Fragen an. Was ist das für ein Verein? Was macht der? Wieso, weshalb, warum?
Der Verein Letzte Reise hat sich gegründet, da unser Bestatter im vergangenen Sommer gestorben ist. Das war Jojo Eils, der ist verstorben. Und wir wollten gerne auf Langeoog die alten Traditionen erhalten, die wir hier haben, dass man getragen wird von den Nachbarn, von den Freunden, die einen dann einsagen, die einen tragen zur Kirche hin, zur Leichenkammer, die einen praktisch auf dem letzten Weg begleiten. Und auch eben für die Angehörigen da sein, nicht nur für die Verstorbenen, sondern auch für die Angehörigen.
Aber ihr bietet jetzt wir haben es jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, rundum Sorglospaket an. Das heißt, was gehört denn alles dazu? Was macht ihr?
Also entstanden ist das damals eben mit Jojo und der Tradition, dass die Nachbarn den Verstorbenen eingesagt haben. Aber es wurden immer weniger Nachbarn. Fremdhaushaltung auf Langeoog. Und dann musste man, wen können wir noch anrufen? Den noch und den noch. Und irgendwann habe ich zu Jojo gesagt, weißt du was, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe. Alle, die uns gesagt haben, die packen mit an, dann kommen die da rein. Und damit hat sich das schon beschleunigt. Es ist jemand verstorben, mich da eingetippt, der und der ist verstorben. Wer hat Zeit heute um 18 Uhr mit dem Sarg dahin zum Einsagen? Dann ploppte das nur auf, Daumen hoch, ich bin dabei. Und so ist das entstanden. Und so wie Sabine sagte, jetzt als Jojo verstorben ist, wollten wir das aufrechthalten für Langeoog. Weil das ist ja eine Tradition. Und da ist dann der Verein gegründet worden. Wir haben das Sarglager von Familie Eils quasi übernommen. Und dieser Verein Letzte Reise, da sind alle mit drin, die in irgendeiner Form damit zu tun haben. Da ist auch die Polizei, die Feuerwehr, der Rettungsdienst, wir die Seenotretter sind da mit drin.
Die Pastoren.
Die Pastoren sind alle mit drin. Das Rathaus, die damit zu tun haben, mit den Plätzen. Und selbst Heiner Kuhlemann vom Bahnhof, der den Verstorbenen im Falle eines Falles zum Kremieren ans Festland bringt.
Wir haben die Ärzte mit dabei, wir haben Hospizhelfer mit dabei, wir haben eine junge Frau, die sagte, ich würde die Kinderbetreuung machen, Kinderseelsorge, wenn da Kinder mit involviert sind. Also es haben sich immer mehr so nach und nach bereit erklärt, auch in dem Verein verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Und so ist das eigentlich gewachsen. Wir können die Trauerkarten gestalten. Wir kümmern uns darum, dass die Angehörigen nichts vergessen, dass man an die ganze Bürokratie anschließend denkt. Also es ist ziemlich gewachsen und mittlerweile ist es so weit, dass wir eigentlich alles anbieten. Ja. Bis zur Überführung, wenn die irgendwo am Festland bestattet werden sollen.
Ersetzt ihr dann ein Bestattungsunternehmen oder arbeitet ihr mit einem zusammen auf dem Festland?
Wie? Wir haben eins, da hat schon die Familie Eils schon immer mit zusammengearbeitet und der Gründer von diesem Egon Grahlmann hieß der. Der war gelernter Tischler und war Arbeitskollege meines Vaters auf der Insel. Und der Sohn macht das heute weiter und das ist eben eine gewachsene Verbindung. Und alles, was am Festland ist, da kümmert sich das Institut Grahlmann drum, die Überführung, die Kremierung oder ja, was am Festland halt ist, und die Insel machen wir hier.
Warum ist euch das so wichtig? Also es gibt ja auch, ist ja nicht so, dass ihr zu wenig macht auf der Insel, ihr macht ja schon einiges. Warum ist euch das so wichtig, dass es so ist?
Die Menschen sind eigentlich wichtig. Dass wir den Menschen beistehen in dem Moment, wo sie eigentlich am verletzlichsten sind, wenn sie jemanden verloren haben.
Und das ist auch ein Ausdruck von Dorfgemeinschaft ist. Wenn man sich so umguckt, es geht immer mehr von alten Traditionen und solchen Sachen verloren. Und wir sind ja nun mal eine ganz geschlossene Dorfgemeinschaft hier durch die Insellage und haben eben gewisse Bräuche, Riten und Sitten. Und da liegt uns auch was dran, dass das erhalten bleibt.
Was sind das für Traditionen? Ihr habt schon gesagt, die Nachbarn sagen ein. Also ich stelle mir das jetzt so vor, okay, der Leichnam liegt da, wir gehen jetzt vom natürlichen Tod aus, altersbedingt irgendwo. Und dann kommen die Nachbarn rum und haben den Sarg dabei und sagen, komm, wir legen dich da rein und weiter.
Genau. Ja. Im Prinzip, was am Festland auch ein Bestattungsunternehmen macht, die werden ja auch gerufen, nur das ist anonym und hier ist es nicht anonym. Ne? Man geht dahin, wir kennen ja jeden, sag ich mal, kennen auch die Geschichte, und wenn das ältere Verstorbene sind, dann haben die uns ja auch das ganze Leben begleitet. Also ist das eine ganz andere Beziehung zu dem Verstorbenen, will ich mal sagen. Und das ist eben das, was das ausmacht. Da kommt nicht irgendjemand und holt den Toten ab und fertig ist die Laube, sondern eben früher war es auch so, die Männer haben eingesagt, das war die Aufgabe der Männer, die Frauen haben sich um die Frauen und Familie gekümmert, um Kinder und dieses und jenes und kann ich die helfen und wo geht das wieder und so weiter.
Das ist auch jetzt noch so. Ja. Wir sitzen dann auch viel zusammen. Das heißt, die Leute kommen nicht nur einmal auf uns zu, jetzt muss der Verstorbene weg oder die Verstorbene, sondern man sitzt auch noch mal zusammen. Sie kommen später auch noch mal rein und fragen noch mal. Oder man sitzt einfach noch mal auf dem Kaffee zusammen. Die Verbindung ist ganz anders. Ja. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und man merkt es auch, sie fühlen sich sicherer, weil sie wissen, den kann ich jetzt fragen, den kann ich ansprechen. Ja. Der kennt mich, der kennt auch eventuell Probleme, die bei uns in der Familie sind. Man fühlt sich ganz anders aufgehoben.
Ja, es ist so ein gemeinschaftliches Abschiednehmen. Mhm. Nicht? Das ist also, da unterhalte ich mich nicht mit irgendjemandem, dessen Beruf das ist, sondern da sind Leute, denen kann ich vertrauen, die kenne ich. Und in dem Zuspruch, den der Verein hat, wir sind ja nun ganz und neuer 60. Verein und haben jetzt 60 Mitglieder
schon. Und das ist ein Bestattungsverein.
Und da kommen die Leute auf uns zu und kann ich da auch mitmachen oder kann ich da auch mitmachen, ne? Die witzigsten Sachen.
Es kann aber auch schwieriger sein, weil ihr eben die Toten ja alle kennt. Also wenn ich denjenigen kenne, den ich dann quasi seine letzte Reise ermögliche, kann es ja schwerer sein, als wenn das einer ist, den ich noch nie gesehen habe.
Das ist so. Mhm. Es versterben ja auch Gäste, wo wir uns dann, wenn es nicht anders geht, natürlich auch drum kümmern. Und da ist diese persönliche Bindung nicht da, das macht dann, ist eine von vornherein eine Distanz da. Mhm. Aber diese gewisse Distanz, die versuchen wir auch ein bisschen zu bewahren, weil du kannst da nicht am Grab stehen und dann in Tränen ausbrechen, ja. Weil aber Emotionen, da hast du sowieso nicht großen Einfluss drauf. Ne? Aber dadurch ist es eben, dass wir das gemeinschaftlich machen.
Wie schafft ihr es dann, dass es nicht so nah an euch rangeht, dass es nicht mehr nach Hause nehmt, wenn das jetzt gerade Leute sind, die Insulaner sind und die ihr euer Leben lang gekannt habt?
Nein, ganz klar. Ja. Das nimmt man schon mit. Das ist ja... Ja, das nimmt man mit.
Aber das ist so eine, weißt du, ich weiß gar nicht, wann Jojo mich das erste Mal angerufen hat und gesagt hat, ich muss mitkommen, da ist irgendwas gewesen. Also mit dem ersten Toten, und das mache ich ja nun schon seit 40 Jahren oder was, dann entwickelst du schon so, wie man damit umgeht. Nicht? Dann ist das eine Sache, eine Aufgabe. Das ist so, wenn du an einen Unfall kommst, da ist ein Auto und da muss einer Hilfe haben, da funktionierst du. Das ist das vielleicht. Ne? Und das andere kommt später. Und das haben wir ja auch, als Seenotretter sind wir in diesen Situationen ja auch oft mit Sachen konfrontiert, die später abgearbeitet werden müssen. Aber im Moment funktionierst du.
Jetzt ist es ja, wenn wir das richtig recherchiert haben, auch dadurch entstanden, dieser Verein, weil ihr gemerkt habt, dass Insulaner weniger, aber vor allen Dingen Touristen, der Respekt fehlt, wenn so eine Kutsche, das ist ja ein Transport mit der Kutsche, also der Sarg wird mit der Kutsche transportiert, soll sogar Beschwerden von Touristen gegeben haben, die sich gestört fühlen auf der Insel und die das so nicht wollen. Und um das wieder ein bisschen mehr Gewicht zu geben, ist das so, seid ihr entstanden. Kann man das so sagen? War das so ein Gedanke?
Nö, das war nicht der Grund, nur wir waren oftmals entsetzt.
Ja.
Und es ist ja so, in der Stadt, da fährt mit 50 km/h ein Leichenwagen an dir vorbei. Wupp, ist das Ding weg. Hier ist es so, die Kutsche im Schritttempo, die Angehörigen laufen hinterher. Und da ist es eigentlich Tradition, also wenn ein Insulaner sieht, da kommt der Leichenwagen, dann hält er an, am Straßenrand, setzt seine Mütze ab und wartet, bis die durchgezogen sind. Und das kennen Gäste nicht. Also wir haben es gehabt, dass ein Polizist vorweggelaufen ist und den Weg freigemacht hat. Mhm. Weil die uns überholt haben, geklingelt haben. Und das ist für uns eine schwierige Situation. Das ist blankes Entsetzen. Ja. Wie kann man das? Hier ist jemand gestorben. Ne?
Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, bei Facebook in den Lango-Gruppen da eine wilde Diskussion entbrannt war. Ich weiß nicht, ob es mehrere Fälle oder nur ein Fall war.
Einer war extrem.
Genau, wo darüber gesprochen wurde, dass irgendwie man versuchte, noch Fahrradfahrer da durchzufahren, noch irgendwie schnell dran vorbei und solche Sachen.
Richtig, das ist aufgrund eines Trauerfalls ist es aufgebrandet, dieses Thema.
Ja. Gibt es da irgendwie Aufklärung? Also ich würde die Kutsche auch sofort erkennen wahrscheinlich. Also ich habe das jetzt noch nicht erlebt auf Langeoog, aber klärt die dann auch auf? Kann man da irgendwas tun?
Also wir haben einmal auf unserer Homepage, wir haben ja die Seite letztereise.de, auf der Homepage haben wir dann einmal die Kutsche eben abgebildet, das ist klar, und informieren darüber, wie man sich verhält und auch in den Medien ansonsten, ob es hier in der Inselkark ist, oder ob es im Langeoog News Magazin ist, also es wird auch drüber informiert.
Ja, könnt ihr kurz zusammenfassen, worauf muss ich achten? Stehen bleiben?
Ja, erstmal. Das ist das normale Verhalten. Du siehst die Kutsche kommen und die Trauergemeinde, die Angehörigen dahinter, es ist ja meist die Überführung vom Sterbeort in zur Kirche oder zum Dünenfriedhof oder zum Bahnhof oder sowas. Und dann bleibt man am Straßenrand stehen, überholt die nicht. Wenn man mit dem Fahrrad da ist, bleibt man mit dem Fahrrad stehen. Wenn man einen Hut oder eine Mütze auf hat, dann nimmt man die ab und wartet und hält den Mund und lässt sie einfach vorbeiziehen. Und dann
klingelt nicht.
Diese Ehre dem Toten.
Filmt und fotografiert auf keinen Fall, das geht gar nicht.
Gab es also auch schon.
Das gibt es auch des Öfteren mal. Ja. Also das macht man auch nicht. Man überholt nicht mit dem Fahrrad eben schnell, wie schon gesagt.
Also am einfachsten gesagt, der gesunde Menschenverstand, wenn der funktionieren würde,
dann würden
wir schon mal ein Stück weiter.
Ja, das ist doch richtig. Irgendwie muss man das im Leben doch auch. Macht man auf dem
Friedhof auch nicht, wenn da ein Trauerzug ist, dann fährt man auch nicht schnell. Geht man ja nicht mit
Ghetto-Blaster auf dem Friedhof und trinkt dann ein Bier oder so.
Du hast ja gesagt, Sven, der Bestatter, es gibt immer noch einen Bestatter auf dem Festland, mit dem ihr zusammenarbeitet. Wo ist der Punkt, wo ihr quasi mit eurer Arbeit in Anführungsstrichen fertig seid und der Bestatter ins Spiel kommt? Ist das immer so oder könnt ihr das auch komplett alleine machen, sozusagen, ohne Bestatter? Würde das gehen? Weil man braucht ja für Bestatter, habe ich gelernt, keine Ausbildung. Das kann theoretisch jeder machen. Ne?
Nein. Also, wenn es eine normale Erdbestattung ist, keine Verbrennung, dann passiert das sowieso alles hier.
Okay.
Ne? Mhm. Wenn jemand am Festland verstirbt, ein Insulaner, das kommt ja vor, Krankenhaus, Altenpflegeheim oder, und er soll eine Erdbestattung kriegen, dann geht das Institut Grahlmann, Heiko Grahlmann, fährt dahin, kümmert sich um alles, was da vor Ort gemacht werden muss und überführt ihn nach Langeoog und hier am Bahnhof übernehmen wir. Also es ist bei einer Erdbestattung. Und wenn jemand am Festland verstirbt und mit einer Feuerbestattung macht Firma Grahlmann das und irgendwann nach der Kremierung bringt der Bestatter die Asche nach Bensersiel, übergibt die und ich hole mir die am Bahnhof ab oder ich kriege die hierher geliefert.
Wie ist denn das? Wir haben eben, ich glaube, ich kann sagen, wir haben ein bisschen gescherzt, weil es auch einfach so surreal ist. Also wir haben überlegt, wenn jetzt hier jemand verstirbt, der muss aber wie wir eben schon kurz darüber gesprochen haben, wenn er irgendwie in die Pathologie ans Festland muss, weil nicht ganz klar ist, was der Todesursache ist. Ja. Gehe ich mal davon aus, der wird jetzt nicht in so einen Eisensack gepackt und der kommt auf die Gepäckcontainer und geht dann aufs Schiff, sondern das wird irgendwie ein bisschen, hoffe ich, schwer pietätvoller gemacht.
Eine lange Card wird er nicht brauchen. Ja, nein, aber ist ja so, ne?
Nee.
Nein.
Also das machen wir nicht bei Nacht und Nebel.
Ja.
Nein, wir haben im Seichlager haben wir einen Unfallseich stehen, der dafür ist, wenn eben die Todesursache nicht klar eine natürliche ist, Da, und in den Fällen dürfen wir an den Toten auch nichts machen. Der Tote wird da einfach reingelegt. Der Sarg wird verschlossen. Und wir haben, die Inselschifffahrt hat einen fahrbaren Wagen, wie so ein Koffercontainer, sage ich mal, aber in groß. Und da ist auch ein Palmzweig drauf und grau angemalt. Das ist also sehr pietätvoll. Der ist speziell nur dafür. Ja. Und damit wird der Verstorbene ans Festland überführt. Und das Beerdigungsinstitut in Bensersiel kommt mit einem normalen Leichenwagen, übernimmt das, nimmt den und das ist der Weg. Bringt ihn dann nach Oldenburg.
Bei einer Kremierung ist das genau das Gleiche. Ja. Dann kommt er in einen Verbrennersarg und der wird ebenfalls dann zum Bahnhof gebracht. Da gehen die Leute auch mit, also Freunde und Bekannte, die gehen mit, die Familie, und begleitet ihn dann auch zum Bahnhof. Ja, und dann wird er einzeln, also nicht mit dem normalen Personenzug, sondern er wird gesondert zum Hafen gebracht.
Lore.
Und dann aufs Schiff.
Ja. Wow. Mit der Lore?
Ja, auf einer Lore wird er draufgefahren und die kleine Lok, die ist davor, das ist ganz speziell nur dafür.
Ah, ja.
Wird zum Hafen gebracht und dann geht er aufs Frachtschiff.
Wie ist denn überhaupt allgemein der Ablauf? Also von vornherein, also ihr bekommt in eurer WhatsApp-Gruppe die Nachricht, XY von der Insel ist gestorben, Adresse so und so, was passiert dann?
Dann ist als erstes der Kontakt mit den Angehörigen. Irgendjemand ist die Kontaktperson und es wird immer mehr, dass die Menschen sich zu Lebzeiten Gedanken machen, was mal mit ihnen passiert. Das ist also nicht mehr eine Überraschung. Außer es verstirbt jemand unerwartet früh. Und wenn, dann ist es eine blöde Situation, sage ich mal. Dann ist, was weiß ich, Mann, Herzinfarkt mit 50 Jahren, einen Fall haben wir gehabt. Und dann mit der Frau zu überlegen oder zu besprechen, was für einen Sarg soll er haben, was für eine Bestattung, ist eine doofe Situation. In den meisten Fällen bei den Älteren, da ist das in der Familie besprochen. Dann gehst du hin, sagst ja, wie soll's denn, was habt ihr euch überlegt? Ja, wenn die dann sagen, das wird eine Feuerbestattung und er möchte und vielleicht dann anschließend eine Siebestattung haben, dann kommt es ein bisschen auf die Uhrzeit an, weil wir die Toten ja nicht unnötig lange hier auf der Insel liegen lassen wollen. Und wenn das jetzt irgendwie abends passiert ist oder früh morgens, dann steht ja in der Gruppe, dann weiß Heiner schon Bescheid, du kommst dahin. Und wir machen es oft jetzt, dass wir den Toten zu Hause einsagen und mit den Trauernden zum Bahnhof gehen und ihn direkt rüber schicken. Heiko weiß Bescheid, kommt nach Bensersiel, überführt nach Wilhelmshaven. Oder wenn da jetzt jemand sagt, nee, da kommt noch der und der und die wollen den noch sehen. Dann haben wir ja zwei Leichenhallen, einmal Dünenfriedhof und einmal Kirche. Dann verbringen wir den Toten da erstmal hin. Dann können die Verwandtschaft, die Verwandten können Abschied nehmen oder die Freunde und Bekannten. Und dann ist am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wie das gerade passt, das ist ja so, am Wochenende ist es schlechter, dann wird er rübergeschickt.
Gibt es das auch? Ich komme nur drauf, weil bei Bekannten von mir ist es so gewesen, da ist die Mutter verstorben und die Mutter hat unheimlich gerne mit der Familie gefrühstückt. Und da war es wirklich so, die ist in ihrem Bett im Schlafzimmer geblieben für, ich glaube, 24 Stunden. Dann hat die Familie mit ihr gefrühstückt. Das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen schräg, aber sowas gibt es ja auch. Gibt es sowas auch?
Ja.
Abschied kann man auf viele Art nehmen.
Also wir richten uns da sehr nach den Wünschen der Verstorbenen oder der Angehörigen, was machbar ist. Es gibt natürlich, gibt es da Grenzen. Aber jetzt so im Winter zum Beispiel. Wir hatten eine alte Insulanerin, ist gestorben, die hat vier Söhne, die sind auf der Welt verteilt. Einer war hier, Gott sei Dank, in der Zeit. Und dann sagt er auch, ja, er wollte seine Mutter gerne im Haus behalten. Also es ist nicht verpflichtend, die sofort nach rauszuschaffen. Und ich habe zu ihm auch gesagt, du, wie sieht's denn aus? Ja, es liegt da im Pflegebett im Wohnzimmer. Ich sage, dann mach die Heizung aus, mach das Fenster auf, da hatten wir 3 oder 4 Grad, alles in Ordnung, kann sie da bleiben. Ja, meine Brüder kommen ja auch, da sind 2 in Kanada und einer in Spanien und er selber ist normalerweise in England. Dann haben wir das gemacht, dann ist die im Hause geblieben, sie lag friedlich da im Bett, ist kein Thema, es war kalt in dem Zimmer und der konnte Abschied nehmen von seiner Mutter in aller Ruhe. Und dann sind wir dahin, nach 2 Tagen, 3 Tagen, haben sie abgeholt und zum Bahnhof gebracht. Und das weißt du, du merkst dann so, auch wenn der Tote da liegt, ist er zufrieden gestorben. Mhm. Also diesen Ausdruck bringen die Toten so mit sich. Und sie war völlig zufrieden. Und sie haben sie zum Bahnhof gebracht und in den Wagen reingeschoben. Und oben im Bahnhof ist ein rundes Fenster. Mhm. Und da schien die Sonne rein. So ein Strahl und genau auf den Sarg. Also das war, ne, war echt faszinierend. Das war toll.
Ja. Ist so, so, ich habe ja in einem Podcast schon mal erzählt, ich möchte gerne auch eine Seebestattung haben. Das find ich für mich auch am schönsten. Ist das so das, was am meisten gewünscht wird, oder kann man das nicht sagen?
Es ist im Moment eigentlich noch gleich. Ja. Also es sind Erdbestattungen genauso wie Seebestattungen. Hält sich eigentlich die Waage jetzt. Ne? Es wird wahrscheinlich
die Verbrenner mehr. Werden, die Kremierung wird mehr. Mhm. Und die Seebestattung ist hier, wenn die Leute mit der See zu tun haben, aber auch manche Fremde. Und Überlegung, die ja heute mit reinkommt, wenn ich eine Erdbestattung habe, dann habe ich ein Grab und das ist 30 Jahre zu pflegen. Wer soll das machen?
Ja, genau.
Und wenn man über die Friedhöfe geht, hier auch auf Langeoog, da liest man Namen, das sagt einem gar nichts, das Grab sieht aus, fürchterlich. Und daneben ist wieder ein Grab von einer Langeooger Familie, die bald jeden Tag zum Friedhof geht. Sowas ist auch nicht in Ordnung. Ne? Da müsste man sagen, weißt du was, komm. Abräumen das ganze Ding und rasen. Fertig.
Ja, früher ist die Familie ja auch auf der Insel gewesen. Heute ist es ja so, dass die Kinder meistens von der Insel gehen ans Festland oder...
Ja. Ja. Jetzt haben wir uns auch gefragt, ob es vielleicht Ärger gibt mit Bestattern. Ich sage jetzt mal ganz blöd gefragt. Normalerweise, wenn ich eine Beerdigung organisieren muss ich ja den Bestatter bezahlen. Dann kostet einen Sarg, der kostet seine Arbeit, dann macht er die
Totenscheine
und so, der lebt ja davon, ist sein Job. Jetzt macht ihr das. Habt ihr auch schon mal einen Anruf gekriegt nach dem Motto, was macht ihr da für Sachen? Ihr seid kostenlose, billige Konkurrenz. Gibt's das auch?
Also es hält sich im Rahmen. Es gibt ein Bestattungsinstitut, was auch gerne Bestattung machen möchte, aber am liebsten, dass wir dann die Arbeit erledigen. Und das eskalierte da auch schon. Und dann habe ich denen auch gesagt, wir sind kein Konkurrenzunternehmen. Wir bieten unsere Dienste den Langeoogern an. Jeder kann sein Bestattungsinstitut selber wählen. Aber habe ich denen gesagt, wenn ihr das macht auf Langeoog, dann macht es bitte von A bis Z. Und meint nicht, dass wir für euch die Gräber ausheben, die Träger stellen und andere Sachen. Da müsst ihr das auch komplett machen. Und andere Bestattungsunternehmen, also von einer Insulanerin war der Bruder in Dortmund jetzt gestorben. Mit dem Bestatter habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde telefoniert. Absolut gut, kooperativ. Ne? Das habe ich gemacht. Ich schicke das rüber, die Papiere kommen. Ihr kümmert euch um den Rest. Also es geht auch anders.
Mhm. Ja. Wir haben es jetzt kurz angesprochen. Wenn ich jetzt, hoffen mal, dass es nicht so oft ist, aber so als Tourist, ist die ganze Familie da, ist auch die Oma mit. Aber auf einmal ist die Oma tot. Übernehmt ihr für Touristen dann auch?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall.
Das gilt für alle. Und wir kümmern uns darum, ja, quasi wie ein normales Bestattungsunternehmen am Festland auch.
Mhm. Kommt das vor?
Ja.
Die Resonanz war da ja auch schon sehr gut, dass die Gäste wirklich sagten, das hat uns so geholfen. Denn die sind ja auch hilflos, wenn hier was passiert.
Ja.
Wie ist denn so generell die Resonanz, auch unter den Insulanern?
Sehr gut.
Ihr habt gesagt, viele Mitglieder schon, 60 Mitglieder.
Ja.
Und
eigentlich nur positiv. Also ich habe noch keine negative Meinung gehört oder so. Oder was soll das? Warum macht ihr das? Also gut, die Frage ist schon da. Habt ihr ja auch gefragt, warum macht ihr das überhaupt? Ja, weil es gemacht werden muss. Aber sonst im Allgemeinen positiv. Also Insulaner kommen dann, holen sich den Zettel, dass sie Mitglied werden können. Alte, ein paar Tage später, drückt er dir den Zettel in der Hand. Hab ich das all richtig gut füllt? Ja, den kann ich ja nun dort gehen. Ja. Oder eine Frau liest das, Jahresbeitrag 30 Euro, streicht das durch. Schreibt 100 hin. 30 ist zu wenig.
Ja. Ja. Gibt es noch ein paar Touristen, die Mitglied geworden sind schon? Geht das überhaupt?
Es geht, ja. Allerdings, wir haben das Mitspracherecht. Und auf den Mitgliederversammlungen, das haben ausschließlich Leute, die auf Langeoog wohnen und leben. Um das eben ein bisschen auszuschließen, dass nachher unsere Traditionen vielleicht von anderen nicht mehr gewollt werden und doch untergehen. Aber wir haben auch schon vom Festland Mitglieder. Ja. Das sind zwar im Moment wenige, beziehungsweise es ist ja für die meisten Festländer auch gar nicht so interessant, aber gibt es auch.
Gibt es denn eigentlich Vorbilder? Also gibt es das auf anderen Inseln auch?
Nein, bislang noch nicht. Also das wüsste ich nicht. Nee.
Also ich denke mal, dass es auch Bestattungsvereine woanders gibt, wo dort kleine Dorfgemeinschaften sind oder sowas. In Städten wie Hamburg wird es das wohl nicht geben. Da sind Bestattungsunternehmen und
nein, es muss ja auch alles ineinander greifen. Man muss ja auch die Leute haben, die dann mit anfassen. Und in einer Stadt, wo man sich halt nicht so kennt, man die gar nicht so zusammenkriegen. Nö.
Man braucht viel ehrenamtliche Mentor. Das muss man einfach so sehen.
Richtig.
Also als wir neulich das erste Grab mit unserem neuen Friedhofsbagger ausgehoben haben, das war schon eine Geschichte. Ich glaube, mit 8 Leuten, ne?
Ja.
Naja. Mit Pastoren und Baggerführer Hannes Kabeltod. Und das ist gewaltig, mit welcher Resonanz das geht. Und einer da eine Schippe, einer dies hier noch und das. Und wurde Kaffee geholt, kurze Kaffeepause damit drin. Also das war so ein Friedhofsevent. Aber es zeigt, ja, diese Solidargemeinschaft, die ist erstaunlich. Ne? Weil für uns war das ja auch neu, mit dem Bagger das zu machen. Weil bislang ging es ja immer anders. Aber alle haben gesagt, der Bagger, das ist schon eine gute Geschichte. Und damit sind wir jetzt jederzeit in der Lage, ohne den Friedhof da zu schädigen, ein Grab auszuheben.
Haben wir uns eben angeguckt, im Sarglager hatten wir das Foto auch gemacht. Das waren ja auch verschiedene Särge und verschiedene Urnen. Und das sind eben auch die Urnen für die Seebestattung. Und die, das hattest du, Holger, eben schon gefragt, die lösen sich dann auf nach einer bestimmten Zeit? Oder?
Ja, 2 Tage sind die weg.
Okay. Vielleicht letzte Frage, oder wir sagen immer vorletzte, weil uns danach bestimmt immer eine einfällt. Wenn ihr das jetzt so eine Bestattung gemacht habt und jetzt kommt ihr nach Hause, setzt ihr euch, nicht nur ihr Bein, vielleicht auch ein paar andere Vereinsmitglieder, die dabei waren, mal irgendwie bei einem Glas Bier oder Glas Wein nochmal zusammen, um das nochmal irgendwie, also nicht vielleicht um genau darüber zu reden, wie ist es gelaufen, was war gut, was war schlecht, sondern einfach um es zu verarbeiten, weil es geht ja immer noch um Tod. Das ist ja, es sollte normal sein. Ich sage immer, es gehört zum Leben dazu, aber nichtsdestotrotz ist es ja eine andere Situation, keine alltägliche Situation.
Es ist unterschiedlich, weil wir sind ja auch alle hauptberuflich noch anderweitig tätig. Ja. Das heißt, dann hat man natürlich nicht die Zeit, danach noch eben loszugehen und gemeinsam Bier zu trinken.
Klar.
Es muss ja jeder arbeiten.
Das gibt es ja. Das heißt ja Fellversuchen.
Wie heißt das?
Fellversuchen. Das Fellversaufen.
Ja,
Das ist auch so ein Ding. Also nach der Beerdigung ist es so üblich, dass man zur Teetafel geht.
Ja.
Und das hatte Jojo schon festgestellt. Tee macht gleichgültig. Und dann fängt das mit Bier an. Das ist unheimlich wichtig. Ja. Ich habe in meinem Leben ja nun schon viele Beerdigungen mitgemacht. Und die, wo es her richtig lustig wurde, dann werden die Geschichten mit dem Verstorbenen. Weißt du das noch, was der gemacht hat? Die tollsten Sachen kommen dahin. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Verarbeitung. Weißt du, du musst von dieser Person ja irgendwie loslassen können. Und mir ist es persönlich aufgefallen, es ist ein guter Freund von mir verstorben, der ist beerdigt worden und ich war nicht auf Langeoog. Und das fehlt mir bis heute, dass ich da diesen persönlichen Abschied nicht hatte von denen. Bei den anderen, weißt du noch, da ist das gewesen, da ist das und als Opa gestorben ist, war mein Vetter zum ersten Mal richtig besoffen. Und all solche Sachen, das hast du dann und das gehört dazu.
Aber die Frage nochmal, ja, wir sprechen es auch durch. Also nicht generell jedes Mal, aber wir unterhalten uns schon. Wir sind ja nun noch relativ neu und man darf nicht vergessen, wir haben es nicht gelernt. Wir sind da reingewachsen. Und dann sagt man, Mensch, hier, da könnte man das vielleicht, wenn man das so macht, ist es noch besser und das ist noch, ist für die Angehörigen noch schöner, wenn man das dann so macht. Also man spricht es schon durch. Mhm. Und wir wachsen daran ja auch. Mhm. Und wir sind ja auch bereit, dass man dann, wenn jemand anders eine Idee hat und sagt, Mensch, das könnte man vielleicht so machen oder wir müssten mal das anschaffen, dass man das aufnimmt.
Mhm. Ja, eine wichtige, wie ich finde,
schöne Sache.
Schöne Sache.
Also, so komisch, was es klingt, aber schöne Sache. Ja.
Sabine und Sven Klette, wir sagen danke, dass wir hier sein durften, dass wir über dieses Thema sprechen durften. Letzte Reise e.V. gibt es auch als Internetseite. Da steht auch mit einem Augenzwinkern, aber ernst gemeint, eine Spendenkontonummer drauf wahrscheinlich. Ne?
Das ist richtig. Ja. Also ein gemeinnütziger ganz Verein sind wir leider nicht. Das wurde uns abgelehnt vom Finanzamt. Aber
ganz ohne Geld können wir auch nicht.
Genau.
Gut.
Ja. Angekommen. Aber Dankeschön.
Danke.
Wir danken euch für den Besuch.
Der Langeoog-Podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.